ist also auch ein wahnsinnig ehrlicher Wert. Das ist nämlich auch einer der Hauptstichpunkte. Es ist ein ehrlicher Wert. Es gibt keinen Shortcut. Es gibt keine Abkürzung zu einer hohen V2 Max. Also du kannst nicht bescheißen bei diesem Wert. Eine hohe V2 Max hat wirklich nur der, der richtig trainiert ist, der richtig, richtig, richtig viel Input und Fleiß und Volumen und Trainingsfrequenz da reingegeben hat. Nur derjenige hat eine höhere V2 Max. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare und undogmatische Ernährungsstrategien, wirklich wirksame, nachhaltige Regenerations- und Stressmanagementstrategien sowie das große Feld der mentalen Persönlichkeitsentwicklung, der Resilienz, mentalen Widerstandsfähigkeit. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas. Und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der?
Der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Wie geht's dir, Corby?
Es wird. Jetzt 4 Wochen seit meinem Fahrradsturz, was auf einen technischen Defekt zurückzuführen war. Ich kann meinen Arm wieder heben. Zugreifen kann ich noch nicht so gut, aber ich kann seit letztem Wochenende, also wieder sportlich laufen. Also die Beine haben nichts abbekommen, also ich kann nicht wieder laufen. Deswegen aber seit, ja, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. 1,5 Wochen mache ich wieder aktiv Ausdauersport.
Schön.
Nicht auf dem Fahrrad, falls irgendjemand Nachfragen hat.
Das ich ist weiß kaputt. Nicht, ob wir das, haben wir das in der Podcast-Episode erwähnt, dass du, weil vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, der dich kennt. Du hattest einen Fahrradunfall, ne? Ja. Das war also auch kein Spaß. Ne?
War
heftig, aus voller Fahrt. Ist was abgebrochen von deinem Schutzblech.
Hat das Vorderrad blockiert und dann bin ich gelegen.
Gesegelt, Gott sei Dank. Ja. Hattest du einen Rucksack an, bist da drauf
gefahren. Und einen Helm habe ich auch immer an.
Hast du auch immer an. Und hast dir aber trotzdem die Schulter gebrochen.
Ja, also am Schulterdach ist ein bisschen was gebrochen. Also, aber nicht, das ist nicht wild. Das RC-Gelenk ist ein Band gerissen. Also RC-Gelenksprengung und das Labrum ist eingerissen rechts in der Schulter. Mhm. Wobei das fühlt sich alles schon wieder ganz okay an. Und links quasi ein Skidaumen. Da bin ich mit dem Daumen wohl an dem Horn hängen geblieben. Das ist operiert worden vor morgen in 4 Wochen.
Genau, und die Schulter ist nicht operiert worden. Das geht konservativ. Nicht, Das ist auch gängig, oder? Bei dem
Grad der. Ja, genau. Also Rockwood 2, Tossi 2.
Genau.
Und das sind aber vertrauliche Daten, ja. Also ich möchte nicht, dass meine personenbezogenen Daten hier verteilt werden.
Nein.
Also ist ja wer sie hört, bitte sofort löschen.
Ja, das wird mit Sicherheit jeder machen. Es ist ja auch so, dass die Athlet des Lebens Familie eine wirkliche Familie ist. Da wird mit Sicherheit nichts rausdringen kommen. Genau,
dann passt das.
Also von dem her, wunderbar, aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auch auf deine eigene Reha, weil du bist ja letztlich dein eigener Patient, also zumindest unter deiner Federführung. Und auch gerade dieses hochkomplexe Gelenk-Schulter, wie gut und wie schnell und in welcher Qualität du das eben auch wieder hinbekommst. Also natürlich neben all dem Schmarrn, dass das passiert ist, trotzdem irgendwie auch, ja, so blöd wie es klingt, aber irgendwie auch ein interessanter Case jetzt erstmal.
Ja, ne? Aber es funktioniert ganz gut. Also Helen, neue Mitarbeiterin. Hm. Hallo Helen.
Hört Helen unseren Podcast?
Natürlich. Zum Einschlafen, hat sie gesagt. Und zum Aufwachen natürlich. Ist eh total, also erstaunt, dass es alles so gut geht.
Okay, schön.
Ich habe Ruhe gegeben, also die Wundheilungsphase jetzt erstmal wirklich beachtet und habe gesagt, die ersten 3 Wochen war ich wahnsinnig viel in der Schlinge, habe halt die Schulter ruhig gehalten, der Daumen Mai, der war eh geschient und jetzt seit Montag bin ich jetzt ohne Schlinge unterwegs und bewege, trainieren ist halt noch nicht, aber das mache ich jetzt in 2 Wochen, also habe ich vor, das wieder anzugehen, war halt dann schmerzabhängig, also das wird schon.
Schön. Wir haben ja, eigentlich ein guter Übergang, ne? Ausdauertraining.
Dachte ich, dass ich den bringe.
Das ist eine wunderbare.
Ich dachte, dass ich den Übergang geschaffen habe, als ich gesagt habe, dass ich jetzt seit anderthalb Wochen wieder laufe.
Ich habe das schon verstanden, ja. Ich habe den Wink mit dem Zaumpfahl verstanden, aber ich wollte dann doch noch mal ein bisschen in deine personenbezogenen Daten hinein und es war doch mal eine schöne Kurve. Ich wollte dich da doch nicht vom Haken lassen. Ausdauertraining. Wir machen ja immer wieder, ich finde, echt schöne, abwechslungsreiche Streifzüge durch dieses ganze Feld der eigenen, der individuellen Entwicklung im Leben, also die persönliche Entwicklung im Leben, sowohl auf der körperlichen Ebene als eben auch auf der seelischen und mentalen Ebene. Wir machen immer wieder Streifzüge über das ganze Thema Führung, was eine Weiterführung ist der eigenen mentalen Entwicklung. Und ab und zu gehen wir in Team und Teamprozesse hinein. Das ist alles unser Feld in diesem Athlet des Lebens Podcast. Ich würde heute wahnsinnig gerne dieses Thema angehen, weil es einfach immer wieder sehr, sehr stark in den Medien gepusht wird und das auch völlig zu Recht. Das Thema der gesunden Langlebigkeit heute nochmal durchleuchten. Also gesunde Langlebigkeit, englisches Wort Longevity. Wir haben schon in einigen Podcast-Episoden drüber gesprochen. Und zwar heute wahrscheinlich den wichtigsten Faktor, der momentan evaluiert ist, den zu beleuchten. Und zwar alles rund um das Thema Ausdauertraining und vor allem eben auch spezielle Ausdauerparameter, die wahnsinnig gut erforscht sind, uns heute in diesem Podcast eben anzuschauen. Und eben aber auch, was diese Parameter direkt eben auch für die Anwendung im Alltag bedeuten. Ich würde gerne heute ein paar verschiedene Anwendungsfelder am Ende dann auch herausgeben, also dass wir wirklich mit direkt umsetzbaren Dingen auch hier heute rausgehen, und zwar auch für verschiedene Zielgruppen. Also Zielgruppe, ich bin in der Mitte meines Lebens, bin purer Anfänger versus ich bin schon fortgeschritten versus vielleicht nochmal auch eine Tür aufzumachen, ich bin vielleicht schon im letzten Drittel meines Lebens und möchte jetzt anfangen, was zu tun. Kann ich da überhaupt noch was an diesen Ausdauerparametern verändern? Wie gut sind die trainierbar? Also sagen wir, ich bin 60 plus. Ja. Und mit was sollte ich da beginnen? An was sollte ich mich orientieren? Also vielleicht kannst du mir am Ende nochmal helfen, sollte ich mich verfranzen? Also diese drei Kernbereiche würde ich gern am Ende nochmal durchleuchten. Es gibt tatsächlich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Parameter für die langlebige Gesundheit oder für die gesunde Langlebigkeit, so rum, für die Longevity. Es gibt einen Parameter, wir haben eben in einigen Podcast-Episoden immer wieder drüber gesprochen, der besonders gut erforscht ist, und das ist die sogenannte VO2 Max. Für was steht Corby denn die VO2 Max? Was bedeutet das? Was ist das für ein Begriff? Das ist
die maximale Sauerstoffaufnahme.
Ja. Ja, genau. Die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität der Lunge. Wir kommen dann gleich dazu, warum ist es eigentlich genau dieser Wert, der so stark erforscht ist, und was hat der mit gesunder Langlebigkeit zu tun? Erstmal eine Definition überhaupt, was ist die VO2 Max? Diese VO2 Max ist ein Maß dafür, wie viel Sauerstoff der Körper während intensiver körperlicher Aktivität aufnehmen und auch nutzen kann. Je höher der VO2 Max Wert, desto besser ist die Ausdauer und die Fitness generell einer Person. Ein hoher VO2 Max Wert hat einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer, also eben auf die Longevity. Und Menschen mit höherer VO2 oder mit höherem VO2 Max sind in der Regel eben auch fitter und gesünder. Sie haben ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, andere chronische Erkrankungen. Eben auch regelmäßiges Ausdauertraining kann uns helfen und ist super, natürlich den VO2-Max-Wert zu verbessern. Das heißt, die VO2 Max ist trainierbar und sie ist insbesondere durch Ausdauertraining trainierbar.
Durch welches Ausdauertraining?
Ja, genau, da kommen wir jetzt dazu. Das
Fahrrad,
ist
Laufen. Schon.
Fahrradfahren vielleicht ohne Schutzblech.
Ich schaue gerade FU.
Und so weiter.
Was kannst du nur bei mir in die Garmin-App, weil die spuckt ja auch so einen rechnerische VO2 Max aus.
Ja. Was hast du da für einen?
Wenn ich es gefunden habe, ist total intuitiv.
Total intuitiv, einfach mal nachgeguckt. Kannst du mit dem, was ich da gerade erzählt habe, kannst du da mit irgendwas anfangen? Also macht dir das ein bisschen klarer oder hättest du noch eine Ergänzung, was die VO2 Max ist?
Nee, das passt ja. Also wie du es gesagt hast, also tatsächlich einfach, wie du es gesagt hast, hätte jetzt auch nicht irgendwie gesagt, oh, das sehe ich anders, sondern was ich aufnehmen kann. Ich meine, das Atemzugsvolumen ist da, spielt da noch mit rein. Also wie viel, aber das spielt ja dann alles schlussendlich dann auf die VO2 Max eben ein.
Genau.
Dann die Kapillarisierung, also auch von der Lunge, wie funktioniert das, dass der Sauerstoff ins Blut überhaupt reinkommt? Das sind aber dann, wie trainiere ich das? Wie arbeite ich das? Also
da müssen wir uns eben ganz, ganz klar machen, ich kann keine hohe VO2 Max haben. Also nochmal, VO2 Max noch einmal ist, wie viel Sauerstoff kann der Körper während intensiver körperlicher Aktivität aufnehmen und auch nutzen? Ja? Also wirklich so der Anschlag dessen, was gerade noch länger anhaltend möglich ist an Intensität. Ne? Also wie viel Sauerstoff kann ich unter höchster Beanspruchung gerade noch so aufnehmen und nutzen? Und wir können ganz klar sagen, das wird gemessen. Ne? Die VO2 Max kann wunderbar gemessen werden über verschiedene Messinstrumente, da kommen wir gleich dazu. Aber das ist genau so, wie du gesagt hast, Corby, die VO2 Max kann ich nicht isoliert betrachten, sondern es ist ganz klar, wenn ich einen hohen VO2 Max Wert habe, also eine hohe Sauerstoffaufnahmekapazität der Lunge, dann habe ich natürlich auch eine ordentliche Herzhöhlenerweiterung. Das heißt, mein Herz pumpt gut, die Pumpe funktioniert gut. Ich habe vermutlich eine gute Dicke, eine gute Hypertrophie des Herzmuskels an sich, also der Herzwand an sich. Ich habe wahnsinnig gute Kapillarisierung. Ich habe eine hohe Zahl von Mitochondrien, also Zellkraftwerken, die wahnsinnig effektiv und effizient arbeiten. Also VO2 Max kommt nie, ohne dass ich all das andere an Parametern eben auch habe. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum dieser VO2 Max Wert so gerne genommen wird, wenn es um das Thema Langlebigkeit, vor allem aber auch gesunde Langlebigkeit geht. Wir haben in einigen Podcast-Episoden schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wenn wir uns mit dem Thema Longevity beschäftigen, dann müssen wir uns immer damit auch beschäftigen, was beendet denn Gesundheit und was beendet das Leben per se. Wir haben immer wieder in Statistiken darauf aufmerksam gemacht, dass roundabout 35% aller Menschen hier in unseren westlichen Ländern, dass ungefähr 35% aller Menschen an kardiovaskulären Erkrankungen zugrunde gehen. Ja, das ist Todesursache Nummer 1, bis zu 35%. Und somit stellt das Thema KHK, also koronare Herzerkrankungen, stellt das Risiko Nummer 1 dar, was gegen eine Longevity, also eine gesunde Langlebigkeit, spricht. Deswegen ist dieses Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit auch Prio Nummer 1, wenn wir von dieser Langlebigkeit reden. Die VO2 Max kann wahnsinnig gut, und deswegen ist das ein wahnsinnig wichtiger Wert, weil sie kann wahnsinnig gut ermittelt und gemessen werden. Die VO2 Max wird gemessen, und zwar, es gibt nur eine Methode, sie direkt zu messen. Und zwar ist das eine Art Stufentest. Das kann ich eigentlich mit jeder Ausdauer Sportart machen. Häufig wird es entweder auf dem stationären Fahrradergometer gemacht oder auf dem Laufband. Und dann mache ich diesen Stufentest und mache gleichzeitig eine sogenannte Spirometrie. Das bedeutet, ich habe eine Atemgasmaske auf und da wird die Relation gemessen zwischen dem, was Sauerstoff hereinkommt und Sauerstoff wieder rausgeht, und es wird die Stärke eines jeden Atemzugs gemessen. Ja, das ist die VO2 Max und das eben in Relation auch abgeglichen mit dem Puls, mit der aktuellen Herzfrequenz und so weiter und so fort. Das ist die einzige Methode, wie ich VO2 Max auch wirklich direkt messen kann. Dieser Test ist super, super informativ, aber er ist die Hölle, weil dieser Test ist ein Ausbelastungstest. Es ist ein Ausbelastungstest und es hat natürlich auch eine gewisse mentale Komponente. Schaffe ich es denn, an meine Ausbelastungsgrenze auch in dem Moment ranzukommen? Nur dann kann ich einen validen VO2-Max-Wert ermitteln. Das heißt, der Test, den machst du nicht gerne, aber es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig valider Test. Jetzt nochmal, warum oder wie kommen wir denn darauf, dass die VO2-Max derartig entscheidend ist?
Es gibt, zeigt schlussendlich ja die Leistungsfähigkeit deines kardiovaskulären Systems.
Es spricht tatsächlich für die Leistungsfähigkeit des, es ist ein Synonym für die Leistungsfähigkeit des gesamten kardiovaskulären Systems, nicht nur der Lunge selber, ja, sondern die Lunge selber kann nie so trainiert sein, wenn das restliche, der restliche Teil deiner Atmungskette nicht funktioniert. Ja, das ist ganz klar. Wenn deine Mitochondrien nicht funktionieren, wenn der Herzmuskel nicht funktioniert, wenn die Herzhöhlen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Das ist also auch ein wahnsinnig ehrlicher Wert. Das ist nämlich auch einer der Hauptstichpunkte. Es ist ein ehrlicher Wert. Es gibt keinen Shortcut. Es gibt keine Abkürzung zu einer hohen VO2 Max. Also du kannst nicht bescheißen bei diesem Wert. Eine hohe VO2 Max hat wirklich nur der, der richtig trainiert ist, der richtig, richtig, richtig viel Input und Fleiß und Volumen und Trainingsfrequenz da reingegeben hat. Nur derjenige hat eine höhere VO2 Max. Es ist unwahrscheinlich, wie gut die Datenlage mittlerweile ist. Also das ist kein Hype. Diese VO2 Max-Geschichte ist kein Hype. Die Datenlage ist erdrückend. Und zwar, ich verringere, das, ich werde gleich Tabellen mit Werten vorstellen. Ja, und es gibt halt Werte, wo wir sagen, hey, wir sind in einem sehr guten Bereich für unsere Altersgruppe und unser Geschlecht. Also ich muss mich entscheiden, welches Geschlecht ich sein möchte. Und dementsprechend werde ich einer Tabelle zugeordnet. Es ist keine Episode ohne eine Anspielung. Ich habe auch nur zwei Tabellen.
Ja.
Es ist, und dann muss ich gucken, welche Altersgruppe bin ich. Sehr gut, gut, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, schlecht oder eben sehr schlecht. Es ist unglaublich, es ist Wahnsinn. Die Studienlage zeigt, schaffe ich es gemäß meiner Altersgruppe entweder sehr gut oder gut zu sein, dann bin ich so im, dann bin ich so 80% plus, also gemessen meiner des Querschnitts meiner Altersgruppe, ja, und meines Geschlechts, dann bin ich in den oberen 20% dabei. Und wenn ich das schaffe, in den oberen 20% dabei zu sein, dann reduziere ich mein Risiko an dem sogenannten Overall Cause Death, also an Tod jeglicher Art, um mehr als 35, in manchen Studien sogar 40% gegenüber der Kontrollgruppe, die eher im durchschnittlichen oder sogar im leicht überdurchschnittlichen Bereich sind. Also nochmal, bin ich gemäß meiner Altersgruppe und meines Geschlechts in den oberen 20%. Es gibt sogar Verfechter wie der bekannteste momentan, oder ja, bekannteste Longevity-Arzt, möchte ich sagen, es ist der Dr. Peter Attia aus den USA, der propagiert sogar noch was anderes. Du solltest nicht in den oberen 20% deiner Altersgruppe sein, sondern du solltest elite sein, also quasi sehr gut in den oberen 10%, aber nicht deiner Altersgruppe, sondern in der Tabelle der Altersgruppe, die jünger ist. Also bist du in den oberen 10% der 1 Jüngeren, dann bist du auf der sicheren Seite sozusagen. Das ist das, was er propagiert. Das ist natürlich mit unglaublich viel Aufwand verbunden. Aber nochmal, bist du in den Top 20%, deiner Altersgruppe, was VO2 Max betrifft, reduzierst du die Wahrscheinlichkeit an Overall Cause Death über die nächsten Jahre um 35-40% gegenüber der Kohorte, der Gruppe, die eher im durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen oder sogar leicht überdurchschnittlichen Bereich ist. Und das ist mehr, und deswegen kommt Dr. Peter Attia zu einer Aussage, das ist mehr als Risikofaktoren wie Rauchen oder Alkoholmissbrauch auf der negativen Seite wieder dagegen wirken, prozentual gesehen. Und somit kommt zum Beispiel Dr. Peter Attia kommt zu der Aussage, dass eine VO2 Max auf der Habenseite des Lebens sozusagen, eine hohe VO2 Max, mehr wiegt, als Rauchen auf der anderen Seite uns wieder schadet. Mhm. Das ist nicht mein Zitat, das ist nicht meine Aussage, sondern die Aussage von Attia, gemessen an diesen prozentualen statistischen Werten. Mhm. Das heißt, VO2 Max ist der Indikator für gesunde Langlebigkeit. Ist der Indikator. Es gibt keinen Wert, der besser erforscht ist wie dieser Wert. Somit ist es nämlich auch kein Trend, kein Hype, weil die Datenlage, es gibt Unmengen an Daten. Ich muss nur in gewisse Datenbanken, Studiendatenbanken hineingehen, wie zum Beispiel PubMed, und ich finde Studien über Studien zu VO2 Max und Gesundheit. Das ist ein spannender Aspekt, denn nämlich noch in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000er Jahre war die VO2 Max auch schon gut erforscht, nur die VO2 Max galt als unmittelbarer korrelierender Indikator für Leistungssport und für eine hohe Performance im Leistungssport. Das heißt, man wollte eine hohe VO2 Max haben. Es gab ganz viele Tests, auch schon in den 90er Jahren, die eine VO2 Max haben erahnen lassen, wie zum Beispiel der gute alte Cooper-Test, wenn du dich noch an den erinnerst. Du rennst 12 Minuten und schaust mal, wie weit du kommst auf der Tatanbahn. Der Cooper-Test.
Kann ich bei mir im Fitnessstudio noch an den PwC-Test erinnern.
Der PwC-Test, ja. Oder dann gab es, und den haben wir damals im Leistungssport, als ich ein Profifußballteam trainiert hatte, hatten wir nicht die Möglichkeit damals in Rumänien einer solchen Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir haben damals den sogenannten 20-Meter-Shuttle-Run-Test gemacht. Und da gab es auch ganz klar, also Shuttle-Run-Test bedeutet, du stellst zwei Hütchen oder zwei Markierungen im Abstand von 20 Metern eben auf. Der Spieler läuft los, es ertönt über einen Lautsprecher ein Piepsignal und du musst bis zum nächsten Piepton bei dem anderen Hütchen angekommen sein. Dann drehst du um und läufst zum ersten wieder zurück. Also du läufst immer hin und her zwischen diesen beiden Hütchen und der Piepton wird über die Minuten hinweg, der wird immer kürzer. Und am Ende guckst du, es wird auch immer angesagt, in welchem Level, in welcher Runde bist du gerade. Also ne? Level 1, Runde so und so, Level 2, Runde so und so. Ab jedem Level wird es einfach schneller. Und es gab damals, und es gibt es immer noch, ganz gut belegte Analogien eben zu deiner VO2 Max. Also wenn du Level, ich meine 12 oder 13 erreicht hast, dann warst du in diesem oberen 10%, ich glaube Level 13 war es, dann warst du in den oberen 10% deiner VO2 Max sozusagen. Ja. Und da gab es Analogien. Also es gab schon ganz, ganz lange näherungsweise Tests, die VO2 Max irgendwie so näherungsweise ermitteln, die aber allesamt Bezug hatten zum Leistungssport und zur Performance. Nochmal Stichwort Cooper-Test, Stichwort Shuttle-Run-Test und so weiter. Nur eben die VO2 Max in Relation von der Datenlage zum Thema gesunde Langlebigkeit, das ist zumindest, was dann eben auch in die Masse hineingetragen wurde, das ist immer noch relativ jung. Und das ist unglaublich spannend, weil wir wissen eben, dass VO2 Max nicht nur ein Performance-Indikator ist, sondern eben es ist der aktuelle Longevity-Indikator.
Was ja von dem, was du vorher gemeint hast mit den 35-33% KRK-Themen oder generell also Herz-Kreislauf-Themen als Todesursache, hört sich sehr, sehr schlüssig an.
Also man kann fast davon ausgehen, in dem Moment, wenn ich meinen Blutdruck im Griff habe, was ich wahrscheinlich habe, wenn ich eine hohe VO2 Max habe, ja, das hat natürlich unmittelbaren Impact auf meinen Blutdruck. Ja. Wenn ich meine Cholesterinwerte einigermaßen im Griff habe, insbesondere LDL-Triglyceride und der ApoB-Wert, und wenn ich eine außergewöhnlich hohe VO2 Max habe, Also um Gottes Willen, ich möchte mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Studien sagen, da müsste es schon fast mit dem Teufel zugehen, dass ich dann irgendeine Art von KHK bekomme. Ja. Also die V2
Max. Der Teufel heißt dann Genetik, aber...
Ja, ja klar.
Klar.
Also aber
es gibt nichts, was es nicht gibt.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich dramatisch gering. Das heißt, V2 Max ist das Mittel der Wahl, weil es immer wieder eben auch Menschen gibt, die natürlich verwirrt sind und sagen, ja, was kann ich denn jetzt tun, damit meine Herzgesundheit verbessert wird und so weiter. Und viel geht heutzutage über Ernährung. Ne? Dann nehme ich Omega-3-Produkte, dann schaue ich jedes halbe Jahr auf meine Blutfettwerte und so weiter und so fort. Dann schaue ich auf den Bluthochdruck, bekomme ich entweder gegen den Bluthochdruck, bekomme ich Medikamente wie Beta Blocker oder eben auch bei entgleisten Cholesterinwerten bekomme ich Statine und so weiter. Das kann im Einzelfall super, super richtig sein, ja, und auch ergänzend richtig sein, nur es ersetzt nicht eine V2 Max. Das heißt, dieser Wert...
Nein, das ist ja an und für sich ja symptomatisch.
Ja.
Also Medikamente ist ja an und für sich eine symptomatische Therapie und keine kurative.
Ganz genau. Und das ist wirklich spannend. Es ist so spannend, weil die Studienlage so dermaßen erdrückend ist, was dieser eine Wert eben auch ausmacht. Die V2 Max, eine hohe V2 Max und du hast eine Art Lebensversicherung. Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club. So ist die Studienlage.
Ja, es ging aber ähnlich wie bei der Ernährung. Wenn wir darüber geredet haben, wenn du einen gesunden Stoffwechsel hast, dann, also ich rede nicht vom Typ 1 Diabetes, aber Typ 2 Diabetes, heißt ja auch der Wohlstandsdiabetes, ja. Das hängt halt damit mit einem entgleisten Lebensstil, was Ernährung angeht, im Zweifel auch mit zusammen. Und das kann ich mit Medikamenten irgendwie ja so dagegen kämpfen, dass ich weitermachen kann wie bisher. Oder ich übernehme eben auch wieder Verantwortung für die Gesundheit und passe meine Ernährung an. Das haben wir ja bei ganz vielen Sachen. Das ist auch meine Schulter, die ist jetzt kaputt. Jetzt muss ich halt die Verantwortung übernehmen, dass ich da die richtigen Sachen mache und da ich jetzt nicht sage, oh, ist mir wurscht, tut halt ein bisschen weh. Ich esse Schmerzmittel, dann tut es nämlich nicht mehr weh und gehe Tennis spielen. Mhm. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Das ist jetzt schon immer eine Wahl, die wir haben.
Das ist immer eine Wahl, die wir haben. Ich kann nur wirklich jeden dazu ermutigen, auf dieses V2 Max-Thema mehr Wert zu legen. Wenn es darum geht, hey, ich möchte möglichst lange vital bleiben, lange gesund bleiben, und so weiter. Unglaublich wichtiger, wichtiger, wichtiger Wert. Wir haben jetzt gesagt, die V2 Max ist eben genau das Maß, wie viel Sauerstoff der Körper aufnehmen kann, während intensiver körperlicher Aktivitäten. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es gibt so näherungsweise Tests, was einfach für viele über lange Zeit einfach nicht möglich war, das direkt zu messen. Warum? Weil früher diese Spirometrien waren alle stationär. Das waren Riesengerätschaften. Das war meistens in einem Leistungszentrum, in einem Olympiastützpunkt. Da hattest du diese Gerätschaften, die haben Zehntausende von Euros gekostet, waren an dem Computer angeschlossen.
Ärzte-Team an Bord.
Bitte?
Ärzte-Team an Bord.
Genau, Ärzteteam an Bord und so weiter. Das heißt, für viele Menschen überhaupt nicht zugänglich, ja, sondern nur für Hochleistungssportler, Olympioniken. Also ich kann dir sagen, das war in den 90er Jahren, 2000er Jahren, war auch nicht Usus, dass ein Fußball-Bundesligaspieler V2 Max-Tests gemacht hat, sondern die haben ja immer noch ihre Laktattests gemacht, die ja durchaus auch Sinn ergänzend machen können. Aber so ein V2 Max-Test, das war nicht Usus. Das war nicht Usus. Bin mir nicht mal sicher, ob es, aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich zu lang aus dem Business draußen bin, ob das in jeder erster und zweite Liga Fußballmannschaft Usus ist, die V2 Max der Spieler zu überprüfen und zu testen, das weiß ich nicht. Lass uns mal ein paar Werte durchgehen. Wir haben die V2 Max auf unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir sie messen können. Es gibt die gängigere Art und Weise, und zwar die die Maßeinheit bei der V2 Max, muss man auch immer fairerweise dazu sagen, ist immer, wie viel Milliliter Sauerstoff kann ich aufnehmen pro Minute, pro Kilogramm meines Körpergewichts. Das bedeutet, Corby, wenn deine Ausdauerleistungsfähigkeit gleich bleibt, ja, du aber abnimmst, dann verbessert sich deine V2 Max.
Ja.
Das ist der Grund, warum es einige, insbesondere Longevity-Forscher gibt, aber auch durchaus den ein oder anderen Athletik- und Performance-Trainer. Ich habe da einen Podcast mitbekommen von einem, ich habe den Namen vergessen, der Tour de France-Fahrer betreut und ein unglaublicher Nerd ist, was das Thema Trainingssteuerung im kardiovaskulären Bereich betrifft. Und der sagt, er misst mittlerweile lieber den absoluten V2-Max-Wert. Ich kann das nämlich auch absolut messen, also nicht in Relation zum Gewicht, sondern absolut. Ja. Und das macht er tatsächlich lieber. Aber die gängige Art, wie gemessen wird, ist immer, und das ist eben wichtig, Milliliter Sauerstoff, also Milliliter O2 pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Und da nur noch mal eben dieser Gedanke, also wenn ich meine Ausdauerleistungsfähigkeit beibehalte, aber eben Gewicht verliere, dann wird die VO2 Max automatisch besser. Deswegen ist das auch so ein ehrlicher Wert. Weil Fakt ist, wenn ich ein unfassbares Übergewicht habe, dann werde ich immer eine relativ schlechte VO2 Max haben. Weißt du, ja, wiege ich 150, 160 Kilo, ist es echt schwer, in diese oberen 20% zu kommen. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, das ist eigentlich ein unglaublich ehrlicher Wert. Jetzt machen wir mal.
Checkst du den bei dir in der Garmin? Hast du mal nachgeschaut?
Ja, da kommen wir auch gleich dazu, weil es gibt neuere Tools, die VO2 Max gut annäherungsweise mit Algorithmen überprüfen. Es gibt bei Garmin gibt es so einen Wert. Du hast jetzt gerade deinen Garmin-Wert gefunden.
200.
Okay, 200. Und, ja, mindestens, wenn nicht 2000. Du hast es gerade bei Garmin diesen Wert gefunden. Es gibt jetzt auch, ich habe diesen Aura-Ring, also diesen Fitness-Tracker, oder diesen Lifestyle-Tracker als Ring. Und da gibt es mittlerweile einen sehr entspannten Test, einen 5-minütigen G-Test. Und ich muss echt sagen, die Ergebnisse sind sehr nah dran an der absoluten Messung. Ich erzähle auch gleich was, weil ich habe drei unterschiedliche Messmethoden bislang gemacht. Also einmal über Garmin, einmal über Aura und einmal habe ich tatsächlich so einen Belastungstest durchgeführt bei einem Arzt. Ich sage dann auch gleich was zu mir und zu meinen Erkenntnissen. Jetzt gehen wir mal ein paar Werte durch. Also, Corby, du bist offenkundig männlichen Geschlechts oder hast du dich in letzter Zeit umentschieden?
Nein?
Nö. Okay. Dann, du bist zwischen 40 und 49. Das ist eine Altersgruppe. Also die Altersgruppen sind immer, sie beginnt bei in den meisten Tabellen. Wir machen das auch so, dass wir diese Tabellen in die Shownotes packen. Also dann einen Link reinstellen, dass ihr euch die Tabellen anschauen könnt. Ja? Wir haben folgende Altersgruppen. Meistens beginnt es ab 13 bis 19, das ist die erste Altersgruppe, dann 20 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 59 und so weiter und so fort. Jetzt in der Tabelle, die mir gerade vorliegt, das ist dann alles ab 60 plus, ist aber mittlerweile, weil die Datenlage gerade in höheren Altern, höheren Semestern ist die Datenlage noch um einiges schlechter als in jüngeren Semestern. Warum? Weil VO2 Max eben immer irgendwas mit Performance und Sport zu tun hatte. Aber die Datenlage wird stetig besser. Also gerade in den USA wird unglaublich geforscht, auch gerade mit älteren Menschen. Was bewirkt nochmal die VO2 Max gerade bei älteren Menschen? Wie ist die trainierbar und so weiter? Datenlage da. Das heißt, gute andere Tabellen gehen dann auch weiter, 60 bis 69 und so weiter, also bis hoch in die 90er rein. Ja. Corby, du bist offenkundig zwischen 40 und 49. machen. Was ist dein Wert, den du mir gerade gezeigt hast bei der Garmin? Das ist
gerade nur bei 46.
War der mal mehr?
Ja, ja.
Wo warst du?
Also bis vor dem Sturz war ich noch bei 47 und ich weiß, dass ich auch schon 48 gesehen habe.
Okay. Wir nehmen mal deinen aktuellen Wert. Du bist mit deinen jetzigen 46 bist du am unteren Ende von gut. Also du bist wahrscheinlich gerade noch so in diesen oberen 20% deiner Altersgruppe drinnen. Der gute Wert bei dir ist 46 laut Statistik bis 51 und sehr gut wäre es, was alles über 51 ist. Überdurchschnittlich wärst du mit 41 bis 45 und durchschnittlich wärst du mit 36 bis 40. So viel deine Werte. Bei mir ist es tatsächlich so, und wir kommen dann auch zum Training der V2 Max. Denn ich muss sagen, ich habe meine Meinung nochmal ein bisschen verändert. Ich habe zum Thema Ausdauertraining. Ich habe lange Zeit, habe ich ja immer propagiert, es reicht, da sagt die Stimme, es reicht, dass du deine Ausdauer, deine Grundlage, werden auch gleich drüber sprechen, ob auch Grundlagentraining auf die V2 Max einzahlt. Ich habe lange Zeit gesagt, dass das Grundlagentraining ausreicht, über Alltagsaktivität zu gestalten. Oder dass du dir eine wunderbare Basis schaffst über alltagstaugliche Belastungen, also über sogenanntes NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, dass das ausreicht, dass du ein ordentliches Grundlagen-Ausdauertraining hast, sodass du gesund bist. Und da habe ich meine Meinung mittlerweile verändert. Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad geht, dass du bis du eine gewisse Baseline hast, aber es reicht bei weitem nicht aus, um mehr zu erreichen. Jetzt mal in meinem Beispiel. Ich trainiere ja im Schnitt dreimal in der Woche Krafttraining, häufig sogar in Packages, bei denen ja auch mein Puls höher ist, als wenn ich ein klassisches 3- oder 4-Satz-Training im Fitnessstudio mache. Dann hole ich mir meine Grundlagen, Ausdauer, und zwar meistens schon 1,5 bis 2 Stunden die Woche eben über derartige Ausdauer, Alltagsbelastungen, wie zum Beispiel mit einem schweren Arbeitsrucksack gehe ich meinen Arbeitsweg zu Fuß, habe ich heute Morgen auch wieder gemacht, und so weiter. Und dann gucke ich, dass ich einmal in der Woche irgendeine intensivere Ausdauerform habe. Das kann sein, dass ich einmal intensiver Fahrrad fahren gehe, dass ich einmal bei uns eine Large Group, eine Class mitmache, also ein HIIT-Training mitmache, dass ich 4x4 laufe, etc. etc. Und das halte ich nicht in jeder Woche durch. Das heißt, gerade dieses intensive Ausdauertraining, das funktioniert nicht in jeder Woche, aber meistens. Und was wirklich immer funktioniert, sind diese 3x Krafttraining, eben durch die Übungspackages, eben auch schon Puls und Herz-Kreislauf belastend. Und dieses NEAT, diese Alltagsbelastungen, die funktionieren immer. Und jetzt kommt's. Meine Belastung und meine Spirometrie hat ergeben, meine Ausbelastung, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, wo ich das gemacht habe, kam raus, dass meine V2 Max bei 43 liegt. 43. Spannenderweise habe ich diesen 5-Minuten-G-Test über den Oura Ring gemacht und da kam 42 dabei raus. Also sehr nah dran. Und meine Garmin-Uhr sagt mir auch 42. Das heißt, ich habe einmal 43 per Spiro auf dem Laufband und ich habe zweimal 42. Ja? Und das war für mich, ich hätte mir mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, dass meine Trainingsroutine, weil ich trainiere natürlich auch da dahingehend, mir gefällt die Muskulatur, deswegen auch 3x Kraft, aber ich trainiere in allererster Linie schon auch für dieses Gesundheitsthema, muss ich schon sagen. Und dass die Resultate meines Lifestyles eben nur 43 V2 Max ergeben. Das war für mich irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. Ich bin auch 40 bis 49 Jahre und bin mit meinem 43er Wert mittendrin im überdurchschnittlichen Bereich. Das heißt, ich bin wahrscheinlich irgendwo unter den 25-30% meiner Altersgruppe. Also irgendwo im 75. Perzentil, irgendwie sowas. Ja? Und das ist zu wenig. Für mich ist es zu wenig. Für mich hat sich das irgendwie wie eine Niederlage angefühlt, muss ich schon sagen. Und dementsprechend habe ich auch vor für das restliche Jahr, also ab Ende August, jetzt den August möchte ich gerne noch so kraftlastig und so weitermachen, wie ich das momentan mache, aber ab September möchte ich meine Ausdauerkomponenten vergrößern. Das bedeutet aber nicht, dass ich an Gesamttrainingszeit etwas verändern möchte oder auch könnte, sondern ich möchte es verschieben und dann mal gucken, was dann nach einem halben Jahr an V2 Max rauskommt. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn die V2 Max verändert sich nicht so rasend schnell. Also ich kann jetzt nicht davon
nach unten schon.
Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie 2 Monate stärker Ausdauertraining mache und dann verbessert sich meine V2 Max um den Faktor 10 oder so. Es funktioniert nicht. Also es ist deutlich träger.
Meine hat ausgespuckt, also bei 52 also und drüber bist du absolut top. Also es wäre ja.
Genau, im Elite-Bereich, ja, also im sehr guten Bereich. Ja. Und das ist ja, und jetzt musst du dir vorstellen, nach Dr. Peter Attia, das propagiert er in fast jedem seiner Podcasts, und es mag total richtig sein, solltest du in der vorangegangenen Altersgruppe in den Top 10% sein. Das bedeutet jetzt in unserem Fall, wir sollten in der Altersgruppe 30 bis 39, in der Altersgruppe 30 bis 39, sollten wir einen Wert haben von über 55. V2 Max. Und das können jetzt natürlich viele, die zuhören, noch gar nicht so richtig fassen. Ja, was muss ich denn dafür tun? Die Antwort ist ziemlich viel.
Wollte ich gerade sagen, das ist.
Also wir sind hier schon vermutlich in Bereichen, auch an Trainingsumfang, wie jemand macht, der wirklich ambitioniert im Amateurbereich einen Marathon laufen möchte oder einen Triathlon machen möchte oder sowas. Also ich denke, dass wir in diesen Bereichen sind. Ambitioniert.
Also nicht, ich möchte in 4 Stunden mal durchlaufen, sondern naja.
Absolut, ja. Und ich bin gespannt, denn mein Trainingspensum ist ohne diese Alltagsbewegungen, mein Trainingspensum ist ohne diese Alltagsbewegungen so circa bei 4 Stunden in der Woche. Das ist mein Trainingspensum. Und das muss ich vermutlich nach oben schrauben auf 5 Stunden. Ich muss es leicht nach oben schrauben. Dafür werde ich wahrscheinlich die Alltagsbewegungen vielleicht etwas runterpacken.
Du hast nicht so einen langen Arbeitsweg, gell?
Mit dem Radl. Ich habe nicht so einen langen Arbeitsweg.
Mit dem Radl?
Viertelstunde.
Ja. Also wenn ich nicht stürze mit dem Fahrrad hinterherfahre, dann bin ich eine halbe Stunde unterwegs.
Und da kannst du natürlich mehr reinpacken an Alltagsbewegung. Ja. So, jetzt die große Frage, was verbessert die V2 Max? Also wir sind uns einig, der V2 Max Wert ist der Blockbuster Wert, wenn es um Gesundheit geht. Der Blockbuster Wert. Und für mich sind 43 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht zu wenig. Das könnte ich auch sagen, ich nehme einfach 10 Kilo ab.
Ich wollte sagen, dann haben wir 9 Podcast Home ist Thomas jetzt auch ein Lauch.
Kein Steak mehr, genau. Aber tatsächlich, das ist mir zu wenig. Also ich möchte unter diese, ich möchte schauen, wie hoch komme ich mit einem Trainingspensum von 5 Stunden pro Woche. Da ist aber auch Krafttraining und so weiter schon
weg. Und du bleibst für deine 3 Krafttrainingseinheiten, die eine Cardioeinheit.
Nee, ich werde reduzieren. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ich auch mit allem. Bin echt gespannt, weil ich werde die Krafttrainingseinheiten entweder auf eine lange und 2 Quickies, also einmal eine Stunde und zweimal 30 Minuten oder zweimal eine Stunde und einmal 30 Minuten reduzieren. Sonst kriege ich es nicht unter.
Gut, aber du bleibst bei deinem Volumen.
Nicht ganz, weil ich ja derzeit 3 Stunden Krafttraining habe.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du in einem Quickie zumindest trotzdem, also dass du halt vielleicht nicht so ein ausgedehntes Warm-up machst und dass du da irgendwie ein bisschen Zeit einsparst und deswegen
bei den
Quickies
also
oder weniger unilateral, mehr bilateral.
Ich mache das sowieso, ich trainiere im Kraftbereich sowieso fast ausschließlich bilateral. Also ich habe schon meine momentan pro Bewegungsrichtung, also pro größerer Muskelgruppe, sagen wir ja immer, wenn ich etwas fortgeschritten bin und ich möchte weiter Hypertrophie haben, dann sollte ich auf alle Fälle 10 Arbeitssätze pro größerer Muskelgruppe, also wir sprechen pro Bewegungsdimension pro Woche haben, trainingsrelevant, also wirklich mit überschwelligen Reizen. Und ich bin derzeit schon eher so bei 13, 14 Sätzen. Und das ist aber was momentan, ich habe momentan einen relativ guten Stand meiner Muskulatur, also es ist ganz gut in Form. Und das ist jetzt meine Erhaltungsdosis. Und ich werde gucken, dass ich so auf 8, 9 Sätze komme, vielleicht 10. Und werde da aber stärker, dadurch, dass das Volumen geringer ist, werde ich wahrscheinlich stärker auf Intensitätstechniken übergehen. Also Partial Reps, Reduktionssätze, also weniger Volumen, aber mehr Intensitätstechniken. So, das ist mein Plan. Da ist natürlich immer die Frage, wie gut packt es mein gesamtes Immunsystem, wie gut packt es mein Zentralnervensystem, weil ich plane ja dann auch mehr intensivere Ausdauereinheiten mit reinzunehmen.
Jetzt hast du schon was verraten, warum intensiver?
Ja, genau. und da ist vielleicht wirklich die Brücke, wie sollten wir oder was können wir tun, was trainiert alles die VO2 Max? Die Antwort ist ganz einfach, alles. Alles.
Es gibt zahlt immer alles wieder, drauf ein, nur es, eben mehr oder weniger intensiv.
Es zahlt alles darauf ein. Warum? Weil die VO2 Max, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist das Resultat von ganz vielen kardiovaskulären Komponenten, die funktionieren müssen. Das heißt, normalerweise würde man ja sagen, okay, maximale Sauerstoffaufnahme hört sich nach sehr viel Intensität an, also muss ich halt genau diese hohe Intensität trainieren, dann trainiere ich auch die maximale Sauerstoffaufnahme. Ist richtig auf der einen Seite, nur der Rest meines Systems, meine Kapillarisierung, meine Mitochondrien, meine Laktateliminierungsrate und so weiter, muss das alles tolerieren in dem Moment, sonst bricht ja mein System zusammen. Das heißt, möchte ich meine VO2 Max trainieren, muss ich auch an Grundlagen-Ausdauertraining denken. Ich muss auch an Grundlagen-Ausdauertraining denken, schweres Wort, und muss natürlich aber auch an Intervalle denken. Ich muss an beides denken. Nur ich muss mehr an Grundlage denken, als vielleicht viele jetzt im Kopf haben. Ja? Und da möchte ich einen Begriff oder anders. Warum ist Grundlagenausdauertraining so wichtig? Weil, das haben wir schon öfter gesagt, auch in verschiedenen Podcast-Episoden, Grundlagenausdauertraining macht viel Herzhöhlendilatation, macht Kapillarisierung, macht Ökonomisierung des Herzschlags, trainiert meine Mitochondrien, also meine oxidativen Prozesse und so weiter und so fort. Ja. Ist also unglaublich wertvoll und in Wert überhaupt nicht zu unterschätzen.
Darf ich ganz kurz, also für die vielleicht nicht so versierten Zuhörer, also die Kapillarisierung bedeutet im Endeffekt, dass wir mehr verzweigte Äste in unserem Blutsystem haben. Also es ist nicht der Isar-Kanal, sondern es ist im Endeffekt sind das die Isar-Auen, wo wir viele Ausweichflächen haben, wo das Wasser einfach in ganz viele Seitenärmchen dann eben die Natur außenrum einfach viel, viel besser versorgt, als eben nur dieser große Kanal, der einfach nur das, was direkt am Kanal ist, versorgt und das, was außenrum ist, dann eben nicht gut versorgt ist.
Genau.
Und das braucht man dann vor allem dann auch im Bereich von der Lunge, weil über die Kapillarisierung, also über die Alveolen, Sauerstoffaufnahme zum Blutsystem, wie war das, diffundierter Sauerstoff? Das war eine Diffusion, gell? Und dafür brauche ich eben auch viele Kapillaren und wenn ich eben die nicht habe, dann kann ich eine fetzen Lunge haben und viele Alveolen, aber dann kommt einfach der Sauerstoff nicht ins Blut. Dann habe ich eben zwar viel Sauerstoff, den ich aufnehme, aber auch viel Sauerstoff, den ich wieder abgebe. Also habe ich keine hohe Sauerstoffaufnahme, deswegen ich brauche eben beides.
Das ist richtig. Ich brauche beides. Also ich brauche mehr Grundlagen-Ausdauertraining, als ich jetzt vielleicht glaube. Und wir erklären es auch gleich warum und wie wir das tun können. Mir ist jetzt nur gerade eine Sache, Corby, noch eingefallen. Ich möchte gerne einen Schwenk zu den Werten noch machen, bevor wir in das Training auch reingehen. Und zwar, warum propagieren denn die ganzen Experten das, dass ich möglichst in diesen oberen 20% bin? Was wir immer berücksichtigen müssen, ist, die VO2 Max wird von Lebensjahrzehnt zu Lebensjahrzehnt immer weniger. Also die baut ab. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn ich jetzt heute 5 Stunden pro Woche Ausdauertraining mache und alles richtig mache, dann werde ich trotzdem, bin jetzt 43, wenn ich 53 bin und trainiere immer noch 5 Stunden Ausdauertraining, dann werde ich einen schlechteren VO2-Max-Wert haben wie heute.
Weil du zugenommen hast. Nein.
Nein, was einfach so ist, weil einfach die Leistungsfähigkeit abnimmt und auch die Lungenfunktion abnimmt.
Das ist ja leider ähnlich mit der Muskulatur. Also ja. Wenn du so weiter trainierst, dann wirst du wahrscheinlich die Muskulatur in 10 Jahren nicht genauso haben wie jetzt.
Es gibt immer diese große Frage und da hängt tatsächlich dieses VO2-Max-Thema mit dran und auch die Muskulatur mit dran. Und zwar, du siehst, wenn du über das Leben hinweg diese abfallenden Graphen siehst, die leistungsabfallenden Graphen im Sinne von, ich habe Muskelschwund oder Muskelverlust im Laufe eines Lebens und ich habe auch eine abnehmende VO2 Max im Leben, dann geht es relativ stetig und relativ smooth geht diese Kurve nach unten und dann gibt es irgendwann tatsächlich statistisch gesehen einen Drop, da geht die Kurve, die fällt wie ein Stein nach unten und das ist so circa ab 75. So 70, 75, das scheint wirklich die harte Grenze zu sein, bei der du einfach nochmal rapide abbaust. Und die große Frage, ich finde, da könnten wir eine Episode wahrscheinlich separat machen, die große Frage, woran liegt das? Und viele sagen, da stellt sich nochmal was im Stoffwechsel um, aber tatsächlich gehen viele Erkenntnisse dahin, dass ganz viele Menschen in diesem Alter irgendwann mal eine Erkrankung oder eine schwerere Verletzung haben, wo sie über mehrere Wochen hinweg komplett pausieren. Und das macht den Drop. Das heißt, der Körper in diesem Alter verzeiht dir einschneidende Verletzungspausen, wie jetzt zum Beispiel deine Pause. Wärst du jetzt 70, du würdest nie wieder auf den Stand kommen wie davor. Das ist das große Problem. Und das scheint diesen Drop auszumachen. Also gar nicht so sehr, ab 75 stellt sich nochmal irgendwas krass in deinem Körper um. Klar, hormonell nimmst du sukzessive immer weiter ab, sondern es geht eher darum, dass wirklich signifikant viele Menschen in diesem Alter irgendwas in ihrem Leben haben, wo sie gezwungen sind, über viele Wochen oder sogar über mehrere Monate hinweg völlig zu pausieren. Und das bringt dich in einen Zustand, den du nie wieder aufholst. Das heißt, diese Kontinuität des Trainings, die ist von Lebensjahrzehnt zu Lebensjahrzehnt, wird dies signifikanter. Wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel bei meiner Muskulatur vorstelle, ich müsste eine 2-monatige Zwangspause machen, ich wüsste nicht, ob ich diesen Stand jemals wieder oder mit wie viel Disziplin ich diesen Stand wieder erreichen müsste. Und jetzt, wenn ich denke, ich bin 70, da baust du ab. Das heißt, und das ist genau das, was wir auch mit unserem Athlet des Lebenskonzept ja immer wieder sagen, die Sicherheit unseres Trainingskonzepts geht vor. Weil ein High-Performer im Leben, der 1000 andere Baustellen in seinem Leben auch noch hat, der vielleicht in seinen 50ern ist und der sich im Training, weil wir vielleicht nicht sicher genug trainieren, der sich verletzt und der dann 1 oder 2 ausfällt, der hat es echt schwer, wieder auf diesen Leistungsstand zu kommen, wie davor. Ja. Und es wird, je älter du wirst, wird es schwerer. Und wahrscheinlich jenseits der 70 so gut wie unmöglich. Und das ist dieser statistische Drop. Das ist ja auch der Grund, warum eben, wenn du wirklich mit sehr, sehr alten Leuten, wir sprechen ja immer, das war zumindest in meiner Universitätszeit so, in geriatrischen Fächern, war ja immer dieses große Thema des Oberschenkelhalsbruchs beim Sturz. Das war immer so dieses Paradebeispiel. Ich weiß nicht, ob du das auch...
Ja, generell.
Ne, Oberschenkelhalsbruch beim Sturz. Und du hast eine Mortalitätsrate, also nicht unmittelbar, aber innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre, die ist signifikant erhöht, weil die Leute altern im Zeitraffer, aber nicht aufgrund der Verletzung, sondern aufgrund der Pause.
Ja, wichtige Stoffwechsel im Organmuskel. Es wird nicht gefordert. Ich merke das jetzt bei mir, jetzt die 4 Wochen Pause, ich habe Oberkörper nichts machen können. Rumpf geht jetzt gerade seit einer Woche wieder, weil die Rippen jetzt wieder okay sind. Das schaut nicht so gut aus.
Ja, und das ist aber auch, wie gesagt, ein Punkt für die VO2 Max. Jetzt haben wir diesen kleinen Schwenk gemacht, aber es hat auch genauso mit der VO2 Max zu tun. Das ist immer wieder das, ich kann es gar nicht hoch genug bewerten, auch im Umgang mit den Kunden, dass diese Kontinuität, also die Trainingsfrequenz über ein Jahr hinweg, das ist der entscheidende Faktor. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.